ARD. Talk mit Tees.
Da, wo die Omas vielleicht immer früher gesagt haben, oh Gottes Willen, was hast denn du da für einen, der ist tätowiert und gepierst und hat große Ohrlöcher und sowas, bring den bloß nicht mit nach Hause, ist heute das Bild eher so, oh ja, der Fabian, der hat das ja auch, also ist das vielleicht auch gesellschaftlich cool geworden. Freundschaften sind entstanden, aber wenn die Kamera an ist und wir drehen, dann geht's ums Geschäft und wir sind Konkurrenten. Das ist die erste Regel im Busch. Never run. Er kam sehr schnell einige Schritte auf mich zu. Das ist alles wie eine Zeitlupe in meinem Kopf. Gleichzeitig schnell und Zeitlupe. Es war so eine krasse Situation. Der Löwe hat sehr, sehr laut geknurrt in unsere Richtung. Also dieses, na nicht brüllen, sondern dieses Gurgeln. Das ist so ein ganz tiefes Gurgeln. Das geht durch Mark und Bein, wenn man dann so nah an so einem Tier ist. Wir haben Stunden damit zugebracht, auf Kacke zu starren. Wirklich.
Hallo, mein Name ist Christian Tees. Schön, dass ihr mit dabei seid, wenn wir wieder mal checken, wie ticken denn so die Menschen, denen wir so gerne zuhören oder die wir so gerne sehen. Wie zum Beispiel Fabian Kahl. Fabian ist Antiquitätenhändler und bekannt aus der Fernsehshow Bares für Rares. Dort fiel er auch schon von Anfang an wegen seines besonderen Outfits auf. Gefärbte Haare, Piercings, münzgroße Ohrstecker. Früher hatte er noch diesen Gothic-Look mit rabenschwarzer Mähne. Er ist ja seit der ersten Sendung dabei. Aufgewachsen in Thüringen, dort besitzt seine Familie auch das Schloss Brandenstein, wo sie einen Antikladen führen. In diesem Podcast erzählt Fabian, wie das war, in einer Antiquitätenhändlerfamilie aufzuwachsen, zwischen alten Möbeln. Er erzählt von seinen Tattoos und gerade sein linker Arm ist ein absolutes Kunstwerk. Und wir sprechen von seiner großen Leidenschaft. Er hat in Südafrika eine Ausbildung zum Safari-Guide gemacht. Und natürlich gab es dort auch brenzlige Situationen mit Löwen zum Beispiel. Oder mit einem Elefanten. Eine ganz prekäre Situation, in der er zum Glück goldrichtig gehandelt hat. Aufgewachsen also in einer Antiquitätenfamilie. Er ist dann selber sehr früh in den Kunsthandel eingestiegen, hatte einen eigenen Laden in Berlin mit 17. Den hat er dann 3 Monate später wieder dicht gemacht. Dann führte er eine Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, aber auch das klappte nicht. Und nach einigen Großstadtexperimenten ist er dann zurückgekehrt nach Schloss Brandenstein und hat beim Antiquitätenhandel mitgemacht. Mit 21 dann kam das Fernsehen auf ihn zu. Er ist einer, der unglaublich sympathisch ist und auf ganz wunderbare Art und Weise von seinen Leidenschaften erzählt. Es wird unterhaltsam, es wird spannend. Es war eine ganz tolle Begegnung mit Fabian in Leipzig, wo er mittlerweile wieder zu Hause ist.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Ja, hallo.
So, der Antiquitätenhändler, den wir seit so vielen Jahren kennen aus Bares für Rares, der da nochmal so ein bisschen umgeschwenkt ist und etwas ganz Neues gemacht hat in seinem Leben. Er ist nämlich nach Afrika gegangen, hat sich dort ausbilden lassen zum Safari-Guide. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Du hast geschrieben über auch einige der schönen Episoden, die du da erlebt hast und vor allem natürlich die Fotos, die du gemacht hast, auch als, sag ich mal, sehr talentierter Hobbyfotograf. Professionell siehst du dich ja noch nicht.
Ich habe ja schon ein Hobby zum Beruf gemacht, nämlich die Antiquitäten- und Kunstgeschichte. Ja. Da komme ich ja eigentlich her. Das war früher das Metier von meinem Vater. Ich bin da reingewachsen, habe mich dafür interessiert und habe es am Ende dann als Beruf ausgeübt. Und die Wildlife-Geschichte soll gerne noch als Hobby bleiben.
Ja. Das heißt aber, so einen richtigen Beruf hast du dann eigentlich nie gehabt?
Nee, von Anfang, also die Ausbildung zum Safari-Guide ist die erste Ausbildung in meinem ganzen Leben.
Das wäre jetzt mal ein richtiger Beruf.
Ja.
Und du hast also darüber geschrieben in diesem Buch, Fabian Kahl, der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor.
So. Kurz und knackig.
Aber wirklich, herzlich willkommen nochmal.
Danke.
Ja, wir treffen uns in Leipzig, hier in der Nähe deiner Heimat, also ja, aufgewachsen.
Aufgewachsen in Thüringen, ist ja direkt Nachbarstaat. Und dann viele, viele Jahre in Leipzig gewohnt, bis ich dann irgendwann mal nach Köln gezogen bin. Dann wieder nach Thüringen, jetzt doch wieder Leipzig.
Stimmt. Warum bist du nach Köln gezogen damals?
Ich brauchte Tapetenwechsel. Ich habe gedacht, Mensch, Köln ist eigentlich schön. Dann kann ich dort näher an Bares für Rares sein. Ich habe ja sehr, sehr viel. Was ist das?
Ich glaube, es wird gebohrt.
Warten wir kurz.
Ja. Köln, Tapetenwechsel.
Genau, ich brauchte Tapetenwechsel, bin dann nach Köln gegangen, weil ich da einfach näher an Baris Ferraris und am Set gewohnt habe und auch, weil ich da einfach sehr, sehr viele Leute kenne. Durch die ganze Arbeitsgeschichte hat sich da ein großer Freundeskreis geballt sozusagen. Ich habe dann aber doch festgestellt, dass der Unterschied zwischen Leipzig und Köln mir dann in dem Moment sehr kontrastreich war. Und Köln hat mich dann doch nicht so fasziniert, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss da jetzt unbedingt bleiben. Ja. War dann ein Jahr in Köln und dann wieder zurück in den Osten.
Der große Kontrast ist, Leipzig ist schön, Köln ist hässlich. So einfach.
Ja, Köln ist eine Stadt, sag ich mal, die ein ästhetisches Herz strapaziert.
Ja, also Leipzig könntest du auch ganz gut versteigern, Köln ja. Eher weniger.
Ja, und dann komme ich ja auch ursprünglich auch aus der Szene. Yeah. In Leipzig gibt es wahnsinnig viel Szenekultur und in Köln so gut wie gar nichts. Und das war für mich ein Riesenkontrast. Das habe ich so nicht gedacht, dass mich das doch ja, sehr beeinflusst und ich dann doch entschieden habe, wieder zurückzuziehen.
Das ist ja auch das Erstaunliche, dass du es geschafft hast, bei auch den älteren ZuschauerInnen von Baris Ferraris quasi deinen ganzen Look unterzujubeln. Weißt du, mit den gefärbten Haaren und den Piercings und den dann hier großen, münzgroßen Ohrensteckern und den ganzen Gothic-Look. Ja, also ich weiß von mehreren älteren ZuschauerInnen, dass die einfach nur sagen, oh, der Fabian, der ist nett.
Ja, das ist verrückt.
Wenn sie dich aber nicht als Antiquitätenhändler erlebt hätten im Fernsehen, dann würden sie sagen, wie läuft der denn rum? Und könnten gar nichts anfangen mit. Und das fand ich interessant.
Also ich bin wirklich auch Omas Liebling geworden. Ja. Also da, wo die Omas vielleicht immer früher gesagt haben, oh Gottes Willen, was hast denn du da für einen, der ist tätowiert und gepierst und hat große Ohrlöcher und sowas, bring den bloß nicht mit nach Hause, ist heute das Bild eher so, oh ja, der Fabian, der hat das ja auch, also ist das vielleicht auch gesellschaftlich cool geworden, durch mich vielleicht. Also ich hoffe, dass ich da einen Beitrag dazu beitragen konnte,
bestimmt,
diese Sachen ein bisschen ins Bewusstsein zu holen, dass das einfach nichts Schlimmes ist.
Also ich glaube schon, dass du da wirklich was bewegt hast. Und ich meine, es ist wahnsinnig warm in dem Raum, in dem wir sind. Fast schon afrikanische Verhältnisse. Für dich ja kein Problem.
Nee, ich liebe das.
Ja.
Und lieber zu warm als zu kalt.
Und ich kann mir jetzt endlich mal in Ruhe das große Tattoo auf deinem linken Arm anschauen. Ja. Denn in den Videos, wenn man so guckt, da fuchtelst du immer mit den Armen natürlich so rum, dass man nie wirklich es sehen kann.
Das stimmt.
Aber was ist da alles drauf, Fabian? Bitte erzähl mir das mal.
Ja, am liebsten hätte ich ja den ganzen Körper tätowiert.
Und warum hast du nicht?
Weil ich das Reisen für mich entdeckt habe. Und da geht natürlich einiges an Geld für Reisen drauf. Wenn man die Welt sehen will, ist das nicht ganz günstig, habe ich feststellen müssen. Und deswegen bleibt einfach wenig übrig für Tattoos.
Aber das Krasse ist, der ganze linke Arm ist ja komplett
das
dicht.
Das stimmt. Das habe ich über Jahre gemacht.
Ja. Und also, was ist denn das alles? Also ich sehe eine Sonne in der Armbeuge. Ah nee, ist gar keine
das
Sonne.
Also es folgt einem Thema und zwar Werbeplakate aus dem Jugendstil und Art Deco. Das hier zum Beispiel in der Mitte, da haben wir so ein Dreieck mit einer Glühlampe. Das ist das erste Werbeplakat zur neu erschienenen Glühlampe von, ich weiß gar nicht noch.
Osram wahrscheinlich.
Ja, genau.
Oder so?
Ja. Nee, ich hab's leider vergessen, aber es ist um 1900 entstanden.
Es war nicht Osram.
Dann zum Beispiel hier der Mond mit.
Auf der Schulter, richtig krasser Mond auf der Schulter.
Ein großer Mond mit einer Rakete, die ihm im Auge steckt. Der Filmbegeisterte weiß, das ist ein Plakat, das erste Filmplakat von Jules Verne, Reise zum Mond.
Ach,
ja, damals der erste Farbfilm der Menschheitsgeschichte übrigens, den man handkoloriert hat. Total interessant. Dann dieser, also vor dem Mond erstreckt sich ein Flamingo. Das ist aus dem Berliner Zoo von 1910 ein Plakat. Und dann hier die Schönheit. Das war ein Theaterplakat. Das ist eine Dame, die sich im Spiegel anschaut.
Am Unterarm. Mhm.
Genau. Und hier habe ich noch das Plakat der Künstlergruppe Brücke aus Dresden mit Ernst Ludwig Kirchner und so weiter. Das hat er auch entworfen. So einiges.
Dein kompletter Arm ist ein absolutes Kunstwerk. Ja, das hatte ich so alles gar nicht wahrgenommen. Man muss schon genauer hinschauen. Alles vom gleichen Künstler gestochen?
Ja.
Okay.
Ja,
in Leipzig?
Ja, das war mir wichtig, dass das alles in einem, in einem durch ist. Und auch in Leipzig, genau.
Ja, in Leipzig. Ja, großartig. Siehst du, das gefällt jetzt mittlerweile auch Omas. Ich habe gerade jetzt ein Buch gelesen, das neue Buch von Katharina Hagener. Mhm. Da geht es darum, dass eine 102-Jährige sich von ihrer Enkelin tätowieren lässt.
Finde ich total cool.
Oder mit 102.
Ja.
Das ist eine ganz schöne Geschichte.
Bei Instagram gibt es ja auch, da kann man immer mal auch Frauen sehen, die in einem vorangeschrittenen Alter sind. Da gibt es wirklich Omis mit 80, die sich komplett tätowieren lassen haben. Und die zeigen, wie das dann aussieht im Alter. Und ich finde das total cool. Es hat sogar den Vorteil, man sieht keine Krähenfüße, man sieht keine Adern, man sieht keine Falten und nichts. Es sieht einfach nur cool aus.
Und bei dir ist es aber tatsächlich, ohne dass wir jetzt zu persönlich werden, aber da geht es einfach nur um die Schönheit.
Ja.
Manche haben sich ja in ihrer Jugend zum Beispiel geritzt oder so. Ja. Weißt du, aber die Phase ist vorbei. Ja, und damit man das nicht so sieht, kann man das wunderbar in so ein Tattoo einarbeiten.
Das stimmt,
dass es gar nicht auffällt.
Ja.
Bei dir ist es wirklich reine Kunst.
Wobei man sagen muss, Tattoos muss man sich trotzdem gut überlegen. Ich meine, es ist für immer. Also was ich zum Beispiel nicht verstehe, sind Trend-Tattoos, wo man sagt, ja, dieses Jahr ist das und das Tattoo in, weil ich meine, das hat man ja für immer. Wie kann man denn davon im Trend sprechen?
Ja.
Und man muss natürlich auch sich gewahr sein, diese Farben und sowas, die machen natürlich auch was mit der körperlichen Gesundheit.
Mhm.
Das ist so. Das hat heute, ist schon besser geworden als in den 80er, 90er Jahren. Aber trotzdem sind es immer noch mehr oder weniger gefährliche Stoffe, die man sich unter die Haut spritzt. Das ist nie eine gute Idee. Man sollte es nicht zu leichtfertig machen und sich vorher gut informieren.
Okay. Hattest du dich informiert zu dem Zeitpunkt?
Nö. Die Jugendsünden. Nein, ich würde es heute auch wieder tun, ganz ehrlich. Ja.
Denn das Lustige ist, dass ich auf dem Weg hierhin ein Buch gelesen habe von Hautärztin Yael Adler.
Okay.
Das ist ein neues Buch. Und da schreibt sie auch, dass es mit Tattoos auch wirklich nicht so unbedenklich ist, weil da echt ein Haufen Zeug kommt, was einfach die Organe verändert und beeinflusst und möglicherweise auch so ein bisschen schädigt oder sowas.
Das ist einfach so, also, aber das ist eigentlich klar, wenn ich so ein Bild mir auf die Haut mache, dass das irgendwo einen Impact hat auf meine Gesundheit oder auf körperlichen Zustand, ist klar. Aber es ist, glaube ich, nicht so schwierig, dass man jetzt es nicht überleben würde.
Hier wird fleißig gebohrt, ne? Zwischendurch hört man das immer.
Ja, ja.
Und es ist irgendwie 5 Etagen über uns.
Entweder wird gebaut oder abgerissen, wir wissen es nicht.
Aber wirklich, wird uns unter dem Arsch abgerissen hier, das ganze Gebäude.
Genau. Man kippt hier einfach die Wand um.
Ja. Es gibt ja auch diesen einen Tätowierer in Berlin, Tattoo Krause, so einer der bekanntesten. Kennst du Tattoo Krause?
Nee.
Also, er hat auch mal ein Buch geschrieben, daher weiß ich's.
Ja.
Und der hat aber auch erzählt, was auch mittlerweile regelmäßig passiert, dass Großmutter und Enkelin zusammenkommen und sich ein gemeinsames Tattoo stechen lassen.
Das ist
schön. Ist total rührend.
Ja, find total.
Ist genial.
Also ja, Tattoo-Kultur darf gerne hochleben.
Ja. Und wir hören wieder die Bohrmaschine. Das ist sehr schön, aber sie ist relativ weit hinten. Hast du eigentlich hier mal deine Do-it-yourself-Arbeiten unterbrochen hier gerade für unser Gespräch heute?
Ja.
Ich wollte gerade sagen, auf dem Schloss bei euch in Thüringen, da wohnst du ja wieder.
Ich wohne wieder in Leipzig.
Ach, da wohnst du. Du wohnst auch richtig in Leipzig wieder.
Ja.
Du gehst nur zum Arbeiten manchmal wieder.
Wieder Leipziger.
Aufs Schloss Brandenstein.
Genau.
Aber
ich kann mich nicht so richtig entscheiden, was den Wohnort angeht. Es ist so schwierig. Es gibt so schöne Ecken in Deutschland. Aber ja, ich weiß nicht. Also Thüringen fand ich schön. Ich habe versucht, mit meiner Familie zusammen zu wohnen. Das hat nicht so gut funktioniert, weswegen ich jetzt wieder in Leipzig bin.
Das war auf dem Schloss dann, ne?
Genau,
auf Schloss Brandenstein habt ihr versucht, alle zusammen zu wohnen.
Genau, das hat so Risiken, die man vorher nicht so richtig kommen sieht. Mhm. Und dann haben wir uns doch entschieden, oder ich habe mich entschieden, wieder auszuziehen. Mhm. Bin jetzt wieder in Leipzig, aber bin auch schon wieder eigentlich am Schauen, wo es noch so schön ist. Ich weiß nicht, umziehen ist zu meinem Hobby geworden.
Interessant. Und ich hätte immer gedacht, die Heimat Thüringen, die ist in dir drin.
Nee, fühle mich nicht so richtig verwurzelt. Also natürlich, Thüringen finde ich toll, ist ein schönes Bundesland. Und natürlich habe ich dort meine Kindheit verbracht. Und damit verbindet mich auch viel. Aber ich kann mich nicht mit dieser Verwurzelungsthematik, die viele haben, kann ich mich nicht so richtig identifizieren. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich bin ein Weltenbummler, glaube ich. Ich glaube, wenn ich nicht Bares für Rares hier hätte, was durchaus, was mir total ans Herz gewachsen ist, was ich gerne mache und wofür man mich ja auch kennt, würde ich wahrscheinlich ins Ausland gehen. Weil mir ist es hier zu, soll ich dir sagen, woran es liegt?
Ja, sag.
Mir sind die Insekten hier zu klein. Ich liebe so tropische Gefilde. Urwaldgegenden oder irgendwas mit spannendem Wildlife und großen Insekten am liebsten. Das habe ich sehr, sehr gern. Und ich glaube, wenn ich nicht Antiquitätenhändler geworden wäre, hätte ich irgendwas mit Tieren gemacht, vielleicht im Wildlife-Sektor.
Ja, und du warst ja schon immer auch als kleiner Junge naturbegeistert, oder? Gab es ja auch in Thüringen genug.
Also ich konnte an nichts vorbeigehen, was ich irgendwo gesehen habe. Oder mein Vater hat das bei uns, mein Bruder und mir, sozusagen dieses Naturerkunden gehen gepflanzt und hat uns auch sensibilisiert für Vogelstimmen zum Beispiel, die man ja überall hören kann, und da rauszuhören, welcher Vogel das ist. Das hat mir zum Beispiel in Afrika dann wahnsinnig geholfen, denn da war eine Aufgabe, 102 Vögel an ihrer Stimme und am Federkleid zu erkennen.
Das war Teil der Prüfung, ne?
Ja.
Zum Guide.
Ja, genau.
Okay, und wie viele hast du erkannt?
Alle.
Ach, du hast ja nicht alle erkannt. Kannst du sie auch imitieren?
Ja. Nee, das würde ich gerne können, aber das ist wirklich schwierig.
Ach, schade, da müsste ich dich mal mit Uwe Westphal in Verbindung bringen. Kennst, ja. Kennst du Uwe Westphal?
Leider
das
nicht.
Das ist so ein Vogelkundler aus Hamburg.
Ui.
Oben. Und der kann diese ganzen Vogelstimmen nachmachen.
Das ist genial.
Der Hammer.
Ja.
Geht
ja,
damit also manchmal auf die Bühne sogar. Es ist irre.
Also, ja. Da müsste man eigentlich mal Kurse belegen, wie er das macht. Das ist bestimmt sehr spannend.
Er ist lustig. Uwe Westphal.
Ja.
Und Insekten gesammelt hast du wahrscheinlich auch. Alles ins Kinderzimmer geschleppt.
Ja.
Wie sah dein Kinderzimmer aus? Wie sah die Wand aus von deinem Kinderzimmer?
Bemalt. Ich habe in so, sagt man ja nicht mehr, oder?
Was?
Indianischer. Sagen wir
Indigener?
Ja, aber von welchen Völkern?
Wir wissen ja jetzt, was
aus
gemeint
Amerika.
Ist. Okay, der Ureinwohner Amerikas.
Ja, genau.
Malereien der Ureinwohner Amerikas.
Ja. Ich war damals auch sehr, würde ich heute sagen, so völkerkundlich unterwegs und habe mich vor allem für die indigenen Bevölkerungen in Amerika interessiert und habe mir dann so meine Wände mit Fingern bemalt im Stil der Sioux-Indianer zum Beispiel. Das fand ich total interessant. Und dazwischen hingen dann immer wieder irgendwelche Fotos von Tieren oder eine Weltkarte gab es bei mir auch immer. Also ich liebe auch Geografie. Ich weiß noch, als Google Earth rauskam.
Ja.
Ey, ich habe Stunden und Tage damit verbracht, die ganze Welt da abzusuchen und zu gucken, wie hoch ein Berg ist und wie groß ein See ist und wo das alles liegt und so. Das war wahnsinnig spannend. Und da wurde natürlich das Fernweh immer größer. Und heute lebe ich das.
Das Fernweh hast du dir angelernt, sozusagen.
Ja.
Ist großartig. Also du bist ja auch wirklich so ein Typ fürs auch raue in der Natur. Also du kannst damit ab, du kannst an Giraffenkacke riechen.
Ja.
Also das wissen wir auch aus einem Film. Es gibt ein paar Videos auch parallel zu deinem Buch. Das scannt man ganz kurz das Bild ein mit einer App und dann kriegst du dazu noch einen Film. Da riechst du dann an der Giraffenkacke zum Beispiel. Werden wir bestimmt nachher noch mal ausführlich zu sprechen kommen. Und ich sag's aber einfach nur deshalb, weil ich fand bemerkenswert, du bist sogar der Typ, der Blutegel an seiner Haut haben kann.
Ja, und das auch noch als Traum hatte, sozusagen.
Das war ein echter
Traum. Diese Szene, die man im Buch erleben kann, da gibt es ja ein Foto mit einem kleinen Frosch, der auf seinem Rücken eine Libelle hat. Also ein total niedliches Foto. Da gibt es dann ein Video dazu, wo man diesen Tag erleben kann, den wir da hatten. Also ich war ja immer mit meiner Freundin unterwegs.
Genau.
Übrigens alle Videos und das ganze Videomaterial geschnitten.
Das ist Ivy, oder nennst du sie Ivy?
Genau.
Schon Ivy, ne?
Ivy.
Ah, du nennst sie doch Ivy, weil sie Yvonne eigentlich heißt.
Yvonne, genau.
Und deswegen, aber es klingt gelesen immer wie Ivy, aber es ist Ivy. Okay.
Also sie kann auch mit Ivy dealen. Das ist okay.
Ja, international in Africa, she's Ivy.
Ja, das ist das Coole an dem Buch, dass man nicht nur die Fotos hat und gar nicht sich vorstellen kann, wie ist das überhaupt in dieser Situation zu sein, sondern man kann das Handy nehmen und dann so reingesogen werden in diesen Tag, den wir da erlebt haben. Und ich fand das total cool.
Bei zwei Fotos bin ich wahnsinnig geworden, weil ich habe es einfach nicht aktivieren können.
Nee?
Ich habe es nicht geschafft. Bei diesem einen kleinen, das ist eine kleine Foto, da geht es um die Fährten.
Okay.
Da war eine Fährte abgedruckt.
Ja.
Relativ kleines Bild.
Ah, das ist dann wahrscheinlich schwierig.
Ich habe es nicht geschafft.
Ja. Für den Verlag war das auch das erste Buch dieser Art. Und ich glaube, die haben ja auch ein paar Sachen noch gelernt dazu.
Ja, und du standest also für dieses eine Foto, standest du ja quasi so ein bisschen in einem sumpfartigen Gelände, also richtig barfuß in so einer Wasserlache und hast das Foto gemacht und dann kamst du zurück zum Jeep und hattest da aber so 3-4 Blutegel an dir kleben.
Und die haben ja einen Speichel, diese Blutegel, die öffnen ja die Haut und injizieren dann ihren Speichel und der lässt das Blut gerinnen oder das verdünnt das Blut und die Wunde heilt nicht wieder so richtig zu. Also das dauert ewig, bis die aufhört zu bluten. Aber ich fand das so faszinierend, weil ich das schon immer haben wollte, in der Wildnis von Afrika stehen und so einen Blutegel an meinem Fuß zu entfernen. Das fand ich einfach ein Traum.
Ja, und die waren ganz schön schwer abzubekommen. Also die kleben von beiden Enden, kleben sie fest.
Ja, und das auf jeden Fall.
Guck, echt witzig.
Ja. Das war schon ein toller Tag.
Der Fabian war schon immer ein bisschen anders als die anderen Kinder in der Straße.
Das ist wohl wahr.
Und gab es überhaupt eine Straße, da wo du aufgewachsen bist?
Ja.
Gab's schon.
Ja, okay. Ein kleines Dorf in Thüringen.
Ja. Welches Dorf war das noch?
Oberopfurg. Genau. Oberobrock. Und da haben meine Eltern einen 3-Seiten-Umgebindehof. Wieder, also da stand die Abrissbirne schon bereit. Und ich glaube, für 2000 Mark haben sie den damals gekauft und wurden für verrückt erklärt und haben den dann saniert und denkmalpflegerisch gerettet. Mhm. Und ja, da bin ich groß geworden. An einer befahrenen Straße. Also befahren heißt 2 Autos am Tag. Und mitten in der Natur.
Ja, okay,
und
aber
immer dann nur draußen. Wir hatten einen Bach vor unserem Haus. Da war ich ständig mit den Händen drin, habe Steine umgedreht, geguckt, was da so kreucht und fleucht. Da gab es ja Wasserskorpione und kleine Bachflohkrebse und Stichlinge und alles Mögliche. Und diese Liebe zur Natur, die habe ich bis heute bewahrt.
Du hast die Stichlinge und die Blutegel quasi mit der Muttermilch aufgesogen.
Das ist wohl wahr.
Ja, ja. Und ich dachte nur ganz kurz, ihr seid ja irgendwann aber auch mit der Familie aufs Schloss gezogen.
Genau.
Ne?
Ja, da war ich.
Schloss Brandenstein. 14. Da warst du 14 schon. Mhm. Okay. Und das ist ja wirklich so auf so einem Hügel.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, na, da gab es keine wirkliche Straße. Also, nee. Wo andere Kinder wohnen.
Nee, da ist man.
Das schon mal nicht, ne?
Nee, das nicht. Das ist auch ein kleines Dorf, aber die Straße führt direkt zu unserem Haus sozusagen.
Ja. Da bist du zum Arbeiten natürlich jetzt immer noch. Ihr habt dort euren großen Handel mit Vater zusammen oder bist du gar nicht mehr
geschafft? Wir strukturieren gerade um.
Hat er dich rausgeschmissen?
Ich habe ja schon immer mein eigenes Ding gemacht. Mhm. Also mein Bruder und mein Vater arbeiten zusammen und ich mache mein eigenes Ding, weil ich auch noch diese Fernsehthematik habe und solche Sachen. Also habe ich mich schon sehr früh selbstständig gemacht und wir strukturieren gerade das Geschäft um. Mein Vater möchte sich ein bisschen zurückziehen aus dem Ganzen und mein Bruder und ich, wir starten jetzt wieder komplett voll durch. Und zwar aber haben wir festgestellt, der Standort Brandenstein, das ist halt ein tolles Schloss. Es ist sehr, sehr schön dort und Natur erleben und wohnen kann man da sehr schön. Aber es ist halt sehr abgelegen und fürs Geschäft oftmals dann schwierig. Es kommen schon Leute zu uns, aber natürlich nicht so viele, wie es sein könnten. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, dass wir Messen machen werden.
Ganz viele Messen.
Genau.
Vor allem. Das wird euer Schwerpunkt.
Ja, wir richten uns gerade messemäßig ein und kaufen da ganz viele Sachen, die man eben so für Messen braucht. Ja. Haben auch tolle Ware zum Ausstellen.
Ja. Und also für Messen braucht man andere Ware. Was geht bei Messen gut?
Bei Messen ist natürlich die Ware hochwertiger. Also wir haben ja auch sonst im Geschäft haben wir auch, sagen wir mal, von leichten Trödelartikeln bis hochwertigen Sachen alles.
Ja.
Aber wenn man für eine Messe vorbereitet, dann ist die Ware sehr viel gezielter, ausgewählter.
Da sitzen ja die Experten, die wiederum weiterverkaufen wollen, dann.
Genau, richtig.
Klarer.
Ja, und jetzt startet im April die erste Messe.
Okay, wo seid ihr?
11. bis 13. April in Lüdenscheid in der alten Schützenhalle.
Mhm, okay.
Und zwar organisiert von Detlef Kümmel.
Okay, einer deiner Kollegen.
Genau.
Ja, dort von Baris Ferraris, der Detlef.
Ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Und das ist so der Startschuss für die Messen, die wir jetzt machen werden.
Ja, herrlich. So, es wird aber auch gerade auf eurem Schloss wird renoviert.
Ja.
Also ich meine, da ist weiterhin auch sonntags Tag der offenen Tür. Da kann man Sachen hinbringen, die werden dann bewertet und angeschaut so von euch. Das machst du auch regelmäßig. Ja.
Also es gibt auch Geschäftsräume dort.
Mhm.
Aber wir haben halt gemerkt, wir müssen eher rausgehen, um Kunden zu erreichen, als dass Leute aufs Schloss kommen.
Ja, okay. Ja.
Ja.
Klassischer Wochenendarbeiter auch, bist du damit. Ne?
Ja, so ist es, ja. Stimmt.
Hast du eigentlich auch Entrümpelungsaktion gerne mitgemacht?
Also habe ich früher gemacht, ja.
Ist das wie so ein Feiertag? Wenn man sagt, heute ist Entrümpelungsaktion, großes altes Haus.
Also, was meinst du jetzt, bei uns im Schloss?
Nee, direkt, also generell,
generell,
dass man bei Haushalten, die aufgelöst werden, dass du da hingefahren bist, in der Hoffnung natürlich, so als Schatzsucher, der du ja auch immer ein Leben lang gewesen bist, da tolle Dinge zu entdecken.
Das mache ich ja heute noch.
Und das funktioniert doch ganz gut wahrscheinlich, oder? Nein, du entrümpelst nicht.
Ich habe damit angefangen tatsächlich, mit Entrümpelung. Das war mein Start. Aber das habe ich nicht lange gemacht. Es ist doch sehr, sehr aufwendig. Und ich bin dann auch schnell dazu gekommen, natürlich Baris Ferraris mache ich, seit ich 21 bin. Davor war ich noch in der Schule und hatte nur ein paar Jahre Zeit. Also kannst du dir vorstellen, wie lange ich Entrümpelung gemacht habe. Mit Baris Ferraris kam dann ganz andere Ware, ganz andere Angebote und die Bekanntheit stieg. Und dann habe ich das beiseite gelassen. Aber ich ziehe den Hut vor jedem, der entrümpelt, weil das ist wirklich ein harter Job. Das muss man schon sagen.
Was ist der größte Fund gewesen, den du beim Entrümpeln mal gefunden hast?
Beim Entrümpeln, also da findet man leider nicht so schöne Sachen, wie wenn man einen ernsthaften Antikhandel macht. Okay. Entrümpler werden meistens dann geholt, wenn die Antikhändler schon durch sind.
Okay.
Und deswegen wollte ich auch dann eher der sein, der als erstes in die Haushalte kommt.
Ja, klar. Und da gab es
aber
schon
der entrümpelt. Ne?
Und da gab es aber wirklich schon Gutes zu entdecken.
Ja, also wir haben immer wieder tolle Sachen. erst jetzt habe ich eine ganz, ganz tolle Vase angeboten bekommen. Da muss ich demnächst hin nach Berlin. Also man kann mir per WhatsApp oder per E-Mail Fotos schicken, wenn man nicht genau weiß, was man hat oder wenn man jemanden sucht, der es kauft. Und dann schaue ich mir das an. Und was da reinkommt, ist wirklich enorm. Das war früher nicht so. Früher hat man mehr die Sachen behalten und es gab Generationen, die hätten das nie weggegeben. Aber heutzutage sinkt leider das Interesse an Antiquitäten etwas ab, muss man schon sagen, muss ich mir auch zugestehen. Und es kommt sehr viel auf den Markt und da kann man jetzt ganz viel entdecken. Das ist unheimlich schön. Und für Sammler, die jetzt einsteigen wollen, ist das gerade die beste Zeit. Jetzt habe ich eine wahnsinnig tolle Vase aus dem Empire, also um 1810 gefertigt, von KPM, also Berliner Manufaktur, Königliche Porzellanmanufaktur Berlin, mit einer Schlachtenszene, einer Schiffschlacht bemalt.
Und
ich liebe ja Porzellan.
Ja, ja. Was genau ist Empire? Also ich weiß, Empire, das Reich, aber was wurde als Empire bezeichnet?
Das ist die Zeit, in der in Frankreich Napoleon an der Macht war und er hat einen neuen Stil geprägt, nämlich das Empire. Das sind dann sehr geradlinige Möbel, so wie es dann im Art Deco bei uns wieder in en vogue war. Geradlinige Möbel aus Mahagoni mit ganz dezenten, vergoldeten Bronzeelementen und ja, und eben entsprechenden Kleingegenständen dazu, wie diese Vase zum Beispiel. Mhm. Ja, und das war eine Zeit, die war relativ kurz, sagen wir mal von 1795 bis 1810. Und in Deutschland gab es dann ab 1820 das Biedermeier und dann ging es weiter mit den Epochen.
Warum heißt die Vase Vase?
Warum heißt die Vase Vase?
Wenn man sie runterfallen lässt, das Vase. Es ist ein Karlauer. Ohne Witz, ich kann mir nicht viele Witze merken.
Aber den.
Aber das ist ein Witz, den ich mir seit meiner Kindheit gemerkt habe.
Schön. Jetzt muss ich an Otto denken.
Ja, er war nicht von...
Kennst du das?
Nee,
glaube ich. Wo er erklärt, da tut er, als wäre er ein Physiker und er hat eine Vase, die stellt er immer wieder auf eine Schräge. Ja. Und dann erklärt er irgendwie, dass... Je schräger die Schräge, desto kürzer das Sitt und je schneller das Bums. Sitt, Bums. Dann lässt er immer wieder so eine Vase auf den Boden fallen. Das ist herrlich.
Und das kenne ich auch.
Ja?
Daran erinnere ich mich auch. Das ist schon so ein kleines bisschen her. Ach, wie lustig. Also, ich weiß, dass du natürlich Malerei sehr schätzt.
Ja.
Porzellan ist auch dein Ding. Puppen gar nicht,
alles.
Ne? Ach, Puppen auch?
Es kommt immer drauf an.
Okay.
Also Puppen 90% nicht, aber es gibt auch wirklich interessante Puppen und Spielzeug. Ich habe mich überhaupt nicht eingegrenzt in meinem Handel. Okay. Ich handle alles, was irgendwo interessant ist.
Denn Folgendes, und ich habe mich gefragt, was mache ich? Letzte Woche hat eine Freundin Folgendes erzählt, denn sie mussten den Haushalt ihrer Mutter auflösen, die verstorben ist. Und ihre Mutter war Sammlerin.
Ja.
Sie hatte erstmal eine ganz krasse Füllersammlung, glaube ich.
Okay.
Könnte interessant sein. Ja. Aber sie hat an die 45 Käthe Kruse Puppen.
Ui.
Und zwar Kruse. 45. Und ich weiß, dass manche einzelne Puppe mehrere tausend Euro wert sein kann.
Ja, Käthe Kruse hatte auch ihre Hochzeit in den 80er, 90er, 2000er Jahren, kann man sagen. Mhm. Da gab es wahnsinnig viele Puppenmuttis, sage ich mal, die Puppen geliebt haben, die Kinderwägen gekauft haben, um die dann da zu drapieren und die ihr richtiges Puppenzimmer hatten. Auch Puppenstuben und so weiter. Das ist eine ganze Welt, die sich da auftut. Leider hat da das Interesse der Jugend nicht so ganz Fuß gefasst und deswegen sind die Marktpreise für Puppen sehr nach unten gegangen. Da kann man sehr froh sein, wenn man Käthe Kruse hat, weil die sind immer noch was wert. Wenn auch nicht mehr so viel wie früher, aber andere Puppen haben halt völlig an Wert verloren, ne?
Ich meine, was also macht
das
die
Das würde
mit
mich interessieren. Ich würde die mal anschauen wollen.
Wunderbar. Die Bilder kann ich dir übrigens nachher zeigen, weil ich habe diese Bilder. Weil sie sagte, kannst du damit zu Baris Ferraris gehen? Da habe ich gesagt, ja, da gehe ich damit hin. Voll der Spaß. Und dann habe ich aber gesagt, aber es ist nicht direkte Familie. Es ist eigentlich schöner, wenn sie beziehungsweise ihr Mann dahin gehen, weil die quasi direkt dran sind an der Geschichte. Bin nur ein Freund der Familie. Das lässt sich nicht so gut verkaufen. Aber ich habe gesagt, auf der anderen Seite, da steckt ja so viel Geld drin. Kann ein Händler wirklich damit was anfangen mit 45 Puppen? Ja. Müssen ja nicht alle 45 gekauft werden.
Also okay. Ich muss sagen, ich würde eher 45 Stück kaufen als eine.
Wie krass.
Gerne, Großkonvolute sind immer gut.
Und dann reden wir aber hier von
Das kommt drauf
über 50.000 Euro vielleicht.
Das kommt drauf an, welche Käthe-Kruse-Puppen das sind. Ob es die ersten sind, ob es die häufigen sind, ob es die seltenen sind, ob sie Originalkleider haben, ob sie Originalkarton haben und, und.
Ja, okay.
Das spielt alles eine Rolle.
Von Kartons weiß ich nichts, aber okay. Die Kleider wahrscheinlich schon. Okay, wird dann an gegebener Stelle, wird es dann dort geklärt.
Ja, ja,
aber ich fand es irre. Und die sehen auch krass aus.
Ja.
Also ich habe die gesehen und habe gedacht, am liebsten würde ich die alle selber behalten, aber dafür sind sie leider zu viel wert. Aber die sehen irgendwie... Die sehen auch toll aus.
Ja, die sehen toll aus. Die hat was. Also Käthe Kruse hat sehr, sehr schöne Puppen gemacht. Und mir gefallen auch immer die Gesichter. Die erkennt man halt, wenn du, sagen wir mal, manchmal komme ich ja in einen Raum, da sind 100 Puppen drin. Du erkennst die Käthe Kruse sofort am Blick, an der ganzen Art, wie sie gemacht ist. Und das ist halt auch das, warum sie auch Geld kostet, weil sie nämlich einfach einzigartig ist.
Ja, wie toll. Sag mal, wenn ihr Händler dort also handelt, also... Tatsache ist, es ist auch gar nicht irgendwie ein abgekartetes Spiel. Ihr seht diese Gegenstände wirklich zum allerersten Mal dort.
Das ist richtig, ja.
Einer geht immer vor, beschreibt dann den Gegenstand natürlich.
Wir sind auch nicht im Kontakt mit den Experten. Ja. Also wenn wir drehen, die drehen in einem anderen Raum. Wir dürfen nicht in den Expertenraum, wir dürfen nicht mal durchrennen, wir dürfen nicht mal die Tür angucken dahin. Das ist strengstens verboten, damit einfach gar keine Informationen zu uns durchdringen können.
Ja.
Und es ist aber am Ende eben genauso wie das reale Leben. Ne? Wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel die Käthe Kruse-Puppen anschauen würde, wüsste ich ja auch nicht, was auf mich zukommt. Vorher.
Ja, total.
Sondern ich müsste einfach mal schauen, wie es geht. Und so ist das als Händler.
Auf der anderen Seite denkt man halt oft, ey, es ist Fernsehen und im Fernsehen ist fast nichts echt.
Ja, bei uns schon.
Gell?
Das schreiben wir uns wirklich auf die Stirn und das ist auch so.
Ja. Und ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn deine KollegInnen dann die merken, ne? Ihr sitzt dann dazu fünft meist? Es ist immer fünf, ne?
Ja.
Nie sechs, es sind immer fünf.
So Primetime sind es sechs.
Ach, es sind sogar sechs manchmal.
Mhm. Normal die Daily, das sind fünf.
Und die merken jetzt, da ist diese Vase.
Mhm.
Der Fabian will diese Vase haben.
Ja.
Wie weit geht sozusagen das Mitgefühl, dass man sagt, okay, jetzt lassen wir ihm einfach diese Vase. Es wirkt immer wirklich, als würde man sich da nichts schenken.
Das ist auch richtig.
Echt?
Wir verstehen uns alle gut.
Ja?
Hinter den Kulissen sind der ein oder andere ist auch mit jemandem befreundet. Das Freundschaften sind entstanden. Aber wenn die Kamera an ist und wir drehen, dann geht's ums Geschäft und wir sind Konkurrenten. Und das ist auch richtig so. Sonst könnte man sich ja die Ware hin und her schieben, so wie man das will. Und das ist nicht im Interesse von uns und auch nicht im Interesse vom Sender. Deswegen sind wir einfach Konkurrenten und jeder gibt das, was er geben will. Aber es ist wirklich ein harter Kampf oftmals.
Es gibt ein Bild, das hast du ersteigert mal. Mhm. Das wolltest du unbedingt haben.
Oh.
Von Otto Müller, das Bild.
Ja.
Also du warst auch Fan, glaube ich.
Na, Otto Müller, hier, ich habe doch von dem Tattoo erzählt.
Ah, das ist Otto Müller.
Das ist Ernst-Ludwig Kirchner, aber die gleiche Künstlergruppe.
Mhm.
Das ist das Plakat der Künstlergruppe Brücke.
Ja.
Und Otto Müller war in Dresden und hat dazugehört.
Ja. Du wolltest dieses Bild haben. Es wurde geschätzt vom Experten auf, glaube ich, 30.000 bis 35.000 Euro.
Ja.
Für wie viel hast du es bekommen?
30.500.
Ein ganz guter Preis sogar noch, ne?
Das ist okay. Das ist schon ein stolzer Preis als Händler, aber ich liebe Otto Müller. Ich wollte schon immer einen Otto Müller haben. Und dadurch, dass das jetzt nicht nur eine Lithografie war, sondern dadurch, dass es eine Lithografie war, die von ihm persönlich noch handkoloriert wurde, hat mich das total fasziniert. Und ich habe das Geld gerne ausgegeben. Eigentlich wollte ich das Bild behalten. Aber ein Sammler hat sich auch so rein verliebt wie ich und hat mir einen Preis gemacht, wo ich gesagt habe, okay, dann muss es gehen.
Okay, also bei 50.000 kann man nicht mehr Nein sagen dann. Dann hat das auch seine Grenzen.
So ist es.
Nein, und ich habe das gesehen damals, wie wichtig dir dieses Bild war und wie du geschwärmt hast.
Ja.
Und ich hätte sogar gedacht, das würdest du nie verkaufen für nichts auf der Welt.
Ja, aber das habe ich von meinem Vater. Bei uns standen immer Antiquitäten. Wir waren immer mit Antiquitäten eingerichtet. Aber... Es war immer die Prämisse, das kann jetzt so lange dastehen, bis mal einer kommt und es haben will. Und der Preis stimmt. Das war schon immer so. Bei uns gingen die Möbel raus, dann kam wieder was Neues, dann hat man mal das gehabt, mal dies gehabt, mal jenes gehabt. Und so hat man gelebt. Und so mag ich das eigentlich auch. Man hat an einer Sache Freude, er freut sich dran, ich hatte es ein paar Monate bei mir hängen und dann durfte es weiterziehen. Und ich bin ja Händler und wenn ich anfange, alles zu sammeln und alles zu horten, was mir gefällt, dann werde ich erstens arm und zweitens brauche ich eine riesengroße Wohnung. Das geht also auch nicht. Also ich mag das, Dinge nur auf Zeit zu besitzen. Das ist okay.
Und du musst ja auch flüssig sein für die Käthe Kruse-Puppen.
So ist es, genau.
Dann kommt ein anderes wieder. Wie sah das Haus aus Ihr habt ja diesen Hof dann gekauft, deine Eltern, ja, und haben den dann wieder aufbereitet.
Ja.
Wie sah denn das Haus deiner Kindheit aus?
Also, wunderschön. Kannst du es dir nicht vorstellen, wie schön das ist. Meine Eltern haben so eine Detailversessenheit gehabt und haben alles mit denkmalpflegerischen Maßnahmen wieder aufgebaut. Nicht mit denkmalpflegerischen Fördermitteln, sondern aus eigener Tasche. Es wurde nichts gefördert und haben das alles, also die haben sogar die Holznägel, die man damals zum Verzapfen von Balken genommen hat, wieder so hergestellt, wie es früher traditionell gemacht wurde. Und die haben einen Hof gebaut, das war enorm. Du kamst zum Hoftor rein, dann hattest du einen lichtdurchfluteten Innenhof. Da war dann unser Hund und unser Hausschwein. Wir hatten so ein kleines Mini-Hängebauchschwein. Die haben sich dann gefreut, wenn man reinkam. Und im Haus war alles mit sehr, sehr schönen, bäuerlichen, bemalten Möbeln. Also in so einem Bauernhaus, du musst dir vorstellen, du hast überall Fachwerk, alles ist mit Lehm ausgekleidet. Du hast dezente Farben, du hast einen gefliesten Boden im Flur zum Beispiel. Dann hast du eine Blockstube, deswegen heißt es Umgebindehaus. Das ist quasi eine Blockstube aus Holz, die umbunden ist mit Bögen, damit diese Blöcke nicht nach außen fallen können. Das nennt man Umgebinde. Und in dieser Stube standen dann bemalte Bauernschränke und eine Kommode von August dem Starken aus Dresden mit Brandstempel. Und unser Sofa und unser Tisch war ein alter österreichischer Tisch aus dem 16. Jahrhundert. Also ein wunderschönes Ding. Aber auch der war irgendwann mal verkauft. Auch die Kommode war irgendwann weg. Dann kam was Neues. Also ja. Es war ein steter Wechsel.
Aber konntet ihr da überhaupt richtig essen an diesem Tisch? Oder auch spielen oder würfeln?
Nein,
was man als Familie macht?
Glaub mir, diese Sachen sind viel mehr zum Leben gemacht als der Kram, sag ich mal, den man heute kriegt. Wenn du heute irgendwo einen Tisch transportierst und du kommst an eine Ecke ran, irgendwo durch die Tür an eine Ecke rangekommen, dann ist sofort eine Delle drin, ein Katscher und die Oberfläche ist aufgerissen und darunter kommt vielleicht noch Pressspan durch. Das kannst du nie wieder reparieren. Das ist ganz schwierig. So ein altes Möbel wird nur schöner, je mehr es gelebt hat. Das ist das Schöne. Also das nennt man ja dann Patina. Und die Patina ist praktisch das gelebte Leben dieser Möbel. Und je schöner die Patina, desto schöner das Möbel selbst. Das ist auch mit alten Gebäuden so. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich durch Städte gehe. Wenn man jetzt mal so schaut, was die Moderne so baut oder gebaut hat, das wird alles relativ schnell hässlich, sage ich mal. Es gibt sehr viel Hässlichkeit leider in der modernen Welt, die wir so erschaffen haben, finde ich. Und diese Sachen altern nicht schön. Aber die Bauten aus der damaligen Zeit, aus dem Barock oder aus anderen Epochen, die werden nur schöner, je älter sie werden. Das ist, ja, großes Vermächtnis.
Interessant. Also nie die Ermahnung der Eltern, irgendwie pass auf mit dem Tisch. Mhm. Das gab es gar nicht.
Mhm. Nein, es gab keine Ermahnung.
Los,
diese Sachen sind zum Leben da.
Kommt mal alle runter, Patina machen.
Guck mal, der Tisch ist aus dem 16. Jahrhundert und ist heute noch da. Also da haben schon so viele Familien drumherum gesessen und haben den benutzt.
Ey, da sind schon so viele Zinnkelche raufgekloppt worden.
So ist es.
Die das erst wertvoll machen.
Ja, das wäre cool, wenn man immer diese Geschichten mitbekommen würde. Zum Beispiel stell dir mal vor, diese Kommode vom August den Starken, die hat ja an einem seiner Schlösser gestanden. War ein Brandstempel hin drauf. Stell dir mal vor, die könnte reden. Das wäre so cool.
Ja, das ist übrigens die nächste Buchidee.
Ja, redende Möbel.
Ja, und warum komme ich drauf? Weil es neulich ein Buch gegeben hat.
Ja.
Ich muss gerade jetzt gucken, ein Baum von Peter Wohlleben, unserem Lieblingsförster der Deutschen. Der hat nämlich ein Buch geschrieben aus Sicht einer Eiche, die quasi ihr Leben erzählt hat.
Ja.
Und das Ganze, schöne Idee, dann lass einfach ein paar Möbel mal erzählen.
Ja, und ich glaube, die Geschichten von Möbeln wären sogar noch, die wären noch intimer, weil die ja immer direkt in den Räumen gestanden haben, wo irgendwas abging. Und vielleicht auch durch verschiedene Epochen und durch verschiedene Hände gegangen sind.
Ja.
So ein Baum, der stand halt im Wald. Da hat sich eigentlich, da kann man natürlich schöne Geschichten drumherum erzählen, aber eigentlich hat er nicht allzu viel gesehen, außer den Wald, sage ich mal, ne? Aber,
das sagst du jetzt. Peter Wohlleben würde widersprechen, was da unter der Erde alles. Der große Teil des Baums ist ja unter der Erde.
Das ist irre. Ja,
weißt du, wie die alle miteinander verbunden sind und wer sich um was kümmert und Pilze, die als Botschafter Nachrichten überbringen.
Das nennt man World Wood Web, habe ich gelernt.
Genau, das World Wood Web. Er hat den Begriff nicht erfunden. Der kam aus Amerika dann auch tatsächlich. Aber ja, es ist schon faszinierend, wie Bäume reagieren. Und ich habe sogar erfahren von ihm, dass die Blätter Augen haben.
Wirklich?
Weil es gibt eine Pflanze, erzähle ich nur ganz kurz, die passt sich der Pflanze, die nebenan ist, an. Einfach nur, um zu überleben.
Okay.
So, und jetzt könnte man ja denken, das sind irgendwelche anderen chemischen Prozesse, die in der Luft stattfinden. Also die imitiert die Pflanze, die sie zu sehen bekommt.
Aha.
Unter dem Motto, ich gehöre dazu.
Ja.
Ich weiß ja nicht, welche das ist. Egal. Auf jeden Fall haben sie stattdessen den Baum sozusagen oder diesen Topf oder was auch immer das ist, rundherum mit Wänden versehen und haben dort nur diese andere Pflanze als Papier hingeklebt.
Mhm.
Ein Foto. Und trotzdem fand dieser Prozess statt. Mit anderen Worten, Bäume bzw. Blätter haben Augen und die können sehen.
Spannend.
Und das war wirklich krass.
Ja, über Pflanzen erfahren wir jetzt mit den neuen technischen Möglichkeiten und so immer mehr. Und das ist eine wahnsinnig spannende Welt.
Ja.
Du musst dir mal Pflanzen anschauen, zum Beispiel Kletterpflanzen in Zeitraffer.
Ja.
Du denkst wirklich, das sind Schlangen, die da so ihren Weg gehen und versuchen, irgendwo hinzukommen. Ne? Also das ist alles Leben. Bist du auch so naturbegeistert?
Ja, aber ich kenne mich nicht gut aus.
Okay.
Also ich finde es super faszinierend. Ich bin gerne in der Natur.
Ja.
Ich gehe gerne einfach durch die Natur. Aber ich bin kein Experte, was da so abgeht. Also ich bin auch ganz schlecht. Ein paar Bäume kann ich natürlich benennen, aber Pflanzen benennen, Bäume benennen, Insekten benennen, bin ich ganz schlecht.
Da bin ich auch ganz schlecht drin.
Also echt?
Wir mussten 30 Pflanzen erkennen in den 2 Monaten Ausbildung in Afrika. Ich habe schon wieder alle vergessen. Dafür kann ich noch alle Vögel. Also Pflanzen, das ist nicht so mein Gebiet. Wobei es wirklich interessant ist, weil man kann ja sein Leben sehr bereichern dadurch, dass viele Pflanzen auch Stoffe enthalten, die wir zum Beispiel in unseren täglichen Nahrungsbedarf mit aufnehmen können. Und da ist es unheimlich spannend zu sehen oder zu wissen, was vor der eigenen Haustür wächst und was man benutzen kann, wofür.
Ja.
Finde ich spannend, aber ich kann es mir nie merken.
Boah, ich liebe diese ganzen Blütenblätter, die man so über den Salat streut.
Ja, genau.
Die sehen so krass aus und man kann sie essen.
Ja. Weißt du, man kann mehr essen, als man denkt, draußen.
Almblütenkäse ist überhaupt das Allergrößte. Ich weiß nicht, ob du Vegetarier bist, aber...
Nee,
du
war bist, ich, aber...
Du warst Vegetarier, ist nicht mehr.
Ja. Nee.
Dann kam der Almblütenkäse.
Nee, dann kam Afrika, tatsächlich. Und da habe ich das erste Mal wieder Fleisch gegessen. Ich wollte unbedingt mal wissen, wie das schmeckt, was ich da sehe. Es gibt ja, du kannst ja essen Zebra, Kudu, Elenantilope und so weiter. Und die werden dann wirklich auch in der Wildnis geschossen. Es gibt also keine großen Farmen dafür, wo irgendwelches Tierleid passieren könnte, sondern die werden in der Wildnis geschossen. Und da habe ich zum ersten Mal wieder Fleisch gegessen. Und ich habe früher schon sehr gerne Fleisch gegessen und das hat mich dann einfach wieder eingenommen. Aber ich schaue natürlich, wo das Fleisch herkommt. Es gibt ganz tolle Projekte zum Beispiel in Thüringen, in Erfurt. Das Alperstädter Ried, das ist ein Naturschutzprojekt mit Urrindern und Exmoor-Pferden. Da hat man praktisch Felder gekauft. Das sind, glaube ich, 100 Hektar großes Feld. Und das war ein Rapsfeld. Und dann haben die dort wieder seltene Pflanzen mit Samen angesiedelt und entsprechende Tiere dazu, Rinder und Ponys, und haben geschaut, was diese Tiere für die Artenvielfalt tun können. Und das ist jetzt mittlerweile ein Biotop. Also jedem kann ich nur ans Herz legen, das Alperstädter Ried in Erfurt mal zu besuchen im Sommer. Es ist der Wahnsinn. Was da wieder blüht, über 500 Pflanzen, darunter ganz, ganz viele seltene und fast ausgestorbene in Deutschland. Und dazu natürlich auch die passenden Insekten und dazu wieder die passenden Vögel. Und es ist ganz schöne wilde Natur auf 100 Hektar. Genau.
Ich überlege gerade, ob die Chefin oder ob eine mit dabei ist, mit der ich mal gesprochen habe, nämlich mit der Ameisenexpertin.
Ach, das kann sein. Da gibt es den Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Vielleicht hast du davon mal gehört.
Ja, und habe ich ja gehört schon.
Ja.
Und eines auch wirklich der fantastischsten Gespräche. Die ist eine Ameisenumsiedlerin. Aus Leidenschaft.
Okay.
Und die liebt und lebt für Ameisen. Und Ameisen sind unglaublich faszinierend.
Ja,
also was da für Geschichten sind, wie intelligent die sind, wie die zusammenarbeiten, das ist nicht nachvollziehbar.
Oder auch, ich habe jetzt, sorry.
Ich war fertig.
Ich habe ein Video gesehen, da haben Forscher ein Material in einen Ameisenbau oder in einen Ameisenhügel, also den Hügel haben sie abgetragen und dann bleibt ja unter der Erde, ist ja das meiste, was wir sehen. Der Ameisenhügel ist ja nur die Spitze des Eisbergs sozusagen. Und das haben sie ausgegossen mit einem Kunststoff. Und danach die Erde entfernt. Und was dann blieb, sah aus wie ein riesiges futuristisches Gebäude. Hast du das schon mal gesehen? Da konnte man sehen, wo die Kammern sind, wo sie, das glaube ich, waren jetzt in Afrika Ameisen. Die haben dann Pilze gezüchtet zum Beispiel, um sich zu ernähren. Da haben sie eigene Kammern gehabt. Die haben Belüftungssysteme. Man hat dann dieses Modell genommen, um zu schauen, wie können wir vielleicht moderne Gebäude so bauen, dass sie sich von selbst klimatisieren. Weil dieser Ameisenbau, der hat im Inneren immer die gleiche Temperatur. Und die können die Ameisen selbst bestimmen. Das ist sowas von interessant, wie das funktioniert. Also wir können da wahnsinnig viel von der Natur lernen. Aber ich war total fasziniert von diesem Bauwerk unter der Erde. Keines ist so unvorstellbar, weil keines dieser Insekten hat eine Vorstellung davon, wie das eigentlich aussieht. Es gibt keinen Bauplan oder sowas, sondern die machen das nur über Botenstoffe, die jede Ameise bekommt. Und dann entsteht daraus ein riesiges Gebilde, das funktioniert und ein Staat, der lebt.
Wie sprechen die sich ab? Wie organisieren die sich?
Das ist verrückt. Wenn wir das könnten, wir könnten so viel schaffen.
Ja. Christina Grätz hieß übrigens die Ameisenumsiedlerin, die aber auch eben an solchen Projekten beteiligt ist, wo man einfach ein Stück Land erworben hat und das komplett so bewachsen ist, wie es ganz früher eben mal war. Ach so, das ist, die macht Renaturierung von Kohleanbaugebieten. Das macht die, Christina Grätz.
Sehr gut.
Jetzt komme ich drauf. Ja. Das macht sie.
Und da spielt natürlich auch, da spielen dann Rinder wieder eine große Rolle, denn wir hatten ja mal früher, wenn man sich vorstellt, Deutschland ohne Menschen ist besiedelt von ganz großen Tieren. Von Rindern, von Pferden, von, es gab ja hier Waldelefanten, es gab Nashörner und Bisons und keine Ahnung was. Wisente. Und diese Tiere sind ja heute nicht mehr da, aber es gibt viele Pflanzen und Tiere, die darauf angewiesen sind, dass diese Tiere etwas in der Landschaft hinterlassen, zum Beispiel Dung oder eben auch, es gibt Pflanzen, die nur in Trittsiegeln von Rindern wachsen. Weißt du, was ich meine? Also diese Bodenbearbeitung ist ganz wichtig, die haben wir heute nicht mehr und in Albersteller Ried wurde das wieder sozusagen erschaffen und was da für eine Artenvielfalt herrscht, trotz dessen, dass man auch richtig gutes Fleisch essen kann, ist enorm.
Mhm. Ja, es muss fasziniert sein. Bei ihr war es auch so. Das, was renaturiert wird, da wird genau das angebaut, was da früher gewachsen ist und was dieser Boden eben auch braucht. Und dann wachsen eben nebenan auch ganz andere Dinge.
Ja.
Und das ist ein absolutes Glückserlebnis, wenn es dann blüht.
Es ist halt sehr schade, dass solche Flächen bei uns sehr auffallen. Eigentlich sollte es eher andersrum sein, dass wir solche Flächen einfach haben und eher Feldflächen auffallen. Aber mittlerweile, wenn man so sich mit der Natur beschäftigt, ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, wenn ich in den Thüringer Wald gehe, bin ich in einem schönen Wald. Seitdem ich mich mit Wald beschäftigt habe, muss ich sagen, das ist ja nur noch Plantage. Es ist nett, aber es ist schwierig. Monokultur, Plantage, total anfällig, wenig Artenvielfalt, funktioniert so nicht. Wird in Zukunft keine Zukunft haben, denke ich.
Ja.
Oder hoffe ich auch.
Aufgrund des Klimas wird der Wald ohnehin ganz anders aussehen in 50 Jahren. Ne?
Mit Sicherheit, ja.
Und noch das zum Schluss zu den Ameisen. Es gibt unter den Ameisen auch Selbstmordattentäter.
Ui.
Das sind nämlich die Ameisen, die sozusagen Wache stehen und die diesen Ameisenhaufen dann verteidigen gegen Eindringlinge von außen und die können sich selber in die Luft sprengen durch ein bestimmtes Gemisch. Aha. Und sie nennt es auch Selbstmordattentäter.
Sind das die? Redest du da von den roten Waldameisen? In Deutschland? Oder sind das
sind die Bösen, ne? Die roten Waldameisen sind die Bösen, oder? Gegen die man sich auch verteidigen muss, oder? Oder täusche ich mich? Ah, nee. Wer ist denn? Es gibt aber welche, die sind böse. Ich hätte jetzt gedacht, das waren die roten Waldameisen.
Also böse und gut gibt es ja gar nicht.
Doch, es gibt böse Ameisen. Nein, es gibt ganz fiese Ameisen. Killerameisen.
Killerameisen.
Leute, hört euch bitte den Podcast an mit Christina Grätz. Das war ein so faszinierendes Gespräch.
Spannend. Dann meinst du in Afrika diese Matabele-Ameisen.
Ich meine, glaube ich, sogar in Deutschland.
In Deutschland?
Ich meine sogar in Deutschland.
Weil es gibt in Afrika, da haben wir auch immer wieder durchs Camp sehen oder laufen sehen, es gibt ja staatenbildende Ameisen, die dann an einem Ort leben. Und es gibt aber auch Ameisen, die mobil sind sozusagen. Und da gab es Matabele-Ahns, hießen die. Die schicken einen Trupp los, einen ganz langen Suchtrupp, der dann mit Soldaten und bewacht und so weiter dann durch die Landen zieht und Termiten überfällt. Das ist auch richtig interessant. Die ziehen morgens los, überfallen Termiten und kommen abends wieder mit der Beute zurück. Total verrückt.
Es gibt eine Ameise, die klaut die Kinder von den anderen Ameisen.
Ja.
Und unterwirft diese Kinder und halten die als Sklaven.
Natur ist faszinierend.
Weil aber nur diese Kinder sozusagen sie verteidigen können gegen irgendeinen anderen Angreifer.
Ja.
Aber sie entführen die Kinder und unterwerfen sie. Und was da abgeht bei den Ameisen, es ist total faszinierend. Ich habe es geliebt,
dann gibt's ja noch
mit Christina zu sprechen.
Den blauen, der Wiesenknopf-Ameisenbläuling. von dem ich vorhin gesprochen habe, der auch wieder, der ist ganz selten, der kommt auch im Alberstädter Ried wieder vor. Und der ist zum Beispiel an den kleinen Wiesenknopf gebunden. Das ist eine Pflanze, die in Deutschland fast nicht mehr vorkommt. Und dort legt der Schmetterling, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, ein Ei drauf. Dann schlüpft die Larve, ernährt sich von diesem Wiesenknopf, verpuppt sich dann und scheidet aber während der Verpuppung ein Hormon aus, das ihr Ameisen anzieht und denen suggeriert, dass diese Larve zu ihnen gehört. Dann nehmen die die mit in ihren Bau und dort schlüpft die dann und frisst die Larven der Ameisen, so lange, bis sie dann ein Schmetterling wird und wieder nach draußen fliegt.
Das ist so krass, oder?
Ja. Science Fiction und Aliens sind da ganz nah auf unserer Erde.
Und wir reden wirklich, also jetzt will ich nicht sagen nur, aber und wir reden von Ameisen.
Ja.
Die aber, hat sie gesagt, zu den stärksten, hilfsbereitesten, fleißigsten, sozialsten Tieren überhaupt gehören.
Ja.
Die sind richtig stark.
Auf jeden Fall.
Die können auch irgendwas bewegen und das ist
krass. Ja, ich glaube, es wäre, wenn eine Ameise, die kann halt ein Vielfaches ihres Körpergewichts heben. Das wäre ungefähr so, wie wenn ein Mensch 5 Elefanten auf seinem kleinen Finger balanciert. Mhm. Irgendwie so. Es ist total verrückt.
Genau so. Und es sind übrigens offiziell Raubameisen, heißen die. Mhm. Die Bösen, die Kinder der anderen entführen.
Ah ja.
Und die versklaven.
An Natur ist faszinierend.
Drogen nehmen und dann...
Ja. Wusstest du, dass es Elefanten gab, die so groß waren wie Ziegen? Das wäre doch mal richtig süß.
Wirklich?
Ausgewachsen, so groß wie Ziegen.
Also, aber so groß wie Ziegen, also oder
ja.
So klein wie Ziegen müsste man
so
eigentlich sagen.
Naja, so klein wie Ziegen, genau.
Oder? Ach Gott.
So ist klein, auch süß, ne?
So kleine Dumbo.
Ja, die gab es in der Zeit, als das Mittelmeer nicht existiert hat. Das Mittelmeer hat ja mal nicht existiert. Das war mal trockenes Land.
Ja, und ist schon lange her. Also.
Ja, und da gab es diese kleinen Elefanten. So habe ich das mal gelesen. Verrückt.
Verrückt.
Und ja, ich habe auch einen totalen Hang für Fossilien und Naturgeschichte, Naturhistorik. Finde ich total spannend. Also ich sammle auch selber, das ist etwas, was ich sammle.
Was sammelst du?
Ich sammle alles, was in ein Naturkundemuseum oder in ein Kuriositätenkabinett gehört.
Oh, was sind die neuesten Zugänge?
Die neuesten Zugänge sind, also ich habe jetzt wirklich was Interessantes gekauft. Auch mit, das ist ja immer wichtig, dass man die richtigen Zertifikate auch dazu hat. Mhm. Ich habe jetzt einen Eisbären gekauft. Tatsächlich.
Einen ganzen?
Einen kompletten, ausgestopften, stehenden, zähnefletschenden Eisbären.
Woher?
Aus einem Haushalt in Köln.
Nein.
Ja, da kam ich eigentlich wegen Antiquitäten hin und plötzlich grinste mich ein Eisbär an und die Leute sagten, ja, der soll auch weg. Wir wissen nicht, wohin damit und wir ziehen um und die konnten den nicht mitnehmen. Sowas darf man normalerweise nicht kaufen, denn Artenschutz ist da ein ganz großes Thema. Mhm. Aber es gab alle Papiere dazu und deswegen bin ich jetzt glücklicher Besitzer eines Eisbären.
Hast du den denn einigermaßen günstig auch erwerben können?
Na, sowas ist nie günstig.
Sowas ist nie günstig, aber das wissen die ja nicht unbedingt.
Der war halt Top-Zustand. Doch, die kannten sich schon aus.
Okay, cool.
Ja, ja.
Nein, das ist ja auch gut dann. Also,
ja, das ist gut.
Ja auch in Ordnung. Also,
alles gut. Nicht immer, man muss nicht immer Schnäppchen machen.
Nein. Sehr undeutsch natürlich. Sehr undeutsches Verhalten.
Ja, ja.
Aber du würdest ja auch gerne im Ausland leben, wenn es nicht Bares Ferraris gäbe.
Ja.
So ist es nicht. Dann nimm uns nochmal wirklich mit nach Afrika. Du hast diese Ausbildung zum Safari-Guide gemacht. Da geht es darum... Spuren lesen, du musst die Pflanzen kennen und
es ist,
die Tiere kennen. Astronomie gehört auch dazu,
Wahnsinn.
Klimageologie.
Ja.
Das ist nicht einfach.
Man landet in Afrika, fährt eine Weile ins absolute Nirgendwo und schläft eine Nacht und danach kommt diese Welle auf einen zu. Man denkt, ach ja, wir haben eine nette Zeit und das wird schon und ein bisschen Ausbildung machen wir auch. Nee, das ist richtig hart. Erstmal alles auf Englisch. Das war für mich wirklich eine Herausforderung.
Ja, okay. Ne,
weil du hast ja auch ganz viel Fachsprache und da musst du dich wirklich einarbeiten. Und dann diese enorme Fülle an Stoff, die man zu büffeln hat. Aber dadurch, dass es so einen Spaß macht, dadurch, dass ich das liebe, ging das auch relativ einfach. Wobei ich sagen muss, nach Woche 3 hatte ich die Faxen dicke. Und habe gesagt, ich mache hier nicht mehr mit.
Ja. Zumindest keine Prüfung.
Genau.
Nur noch aus Spaß, ein bisschen Wissen ansammeln.
Ich wollte Wissen ansammeln. Ich habe gedacht, Mensch, komm, der Prüfung, ich will ja sowieso nicht in dem Job arbeiten. Ich bin Antiquitätenhändler. Ich wollte einfach nur mal Neues lernen und Neues sehen und Neues erleben. Und habe dann gesagt, nee, die Prüfung, die mache ich auf gar keinen Fall mit. Und eine Woche vor der Prüfung kam dann ein Freund auf mich zu und meinte, Mensch, schreibst du doch einfach mit. Mach doch einfach mit. Und was soll passieren? Du willst ja sowieso nicht als Safari-Guide arbeiten, also guck doch einfach mal, wo du stehst. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, warum eigentlich nicht? Ich fühle mich eigentlich ganz gut vorbereitet. Der Druck war danach so raus, weißt du? Und dann habe ich alles sehr gut und spielerisch in mein Hirn gebracht. Und ja, dann habe ich die Prüfung mitgeschrieben und war Klassenbester.
Das ist schon wirklich krass.
Das ist also, schon echt.
Also eine komplett gestörte Selbstwahrnehmung eigentlich.
Würde ich auch mal mir diagnostizieren, ja. Ja. Nein, ich habe einfach wahnsinniges Interesse daran und alles, was im Bereich von Antiquitäten oder Natur liegt, sauge ich auf wie ein Schwamm. Da muss man mir nicht viel erklären. Mich hat aber dieses Englisch-Thema hat mich total fertig gemacht. Mhm. Weil das ist ja auch nicht einfach. Du hast einmal, das sind ja drei Teile Prüfung, ne?
Ja.
Du machst erstmal einen schriftlichen Teil. Bekommst also ganz viele Fragen gestellt, wo du theoretisch alles Mögliche aufs Papier bringen musst.
Okay, kein Multiple Choice.
Nee, also wirklich Antworten hinschreiben und auch im guten Englisch am besten, denn das wird auch bewertet und so weiter. Dann hast du einen Teil, wo du dir Bilder anschaust und Tierstimmen und Vogelstimmen anhörst. Und dann musst du alles zuordnen zu Bildern oder zu Namen oder was auch immer. Und der andere Teil, der mich noch total gestresst hat, war, dass du eine Safari-Tour machen musst. Und zwar mit Mitschülern von dir, einem Lehrer und ich dann als Fahrer. Und dann wird das bewertet. Also du fährst dann durch den Busch und du musst alles erklären, was kommt. Du musst Gefahren voraussehen, du musst manche Vögel hören und aus. Es gibt so Vögel zum Beispiel, die nur auf Büffeln sitzen oder auf großen Tieren, die auch gefährlich werden können. Und wenn du die überhörst zum Beispiel, fällst du direkt in der Prüfung durch. Also musst du wirklich immer gewahr sein, wo geht jetzt hier was ab, wo kann ich was machen und musst die Facts anbringen. Wenn du nichts siehst, musst du dich vielleicht noch mit Pflanzen beschäftigen, damit die Safari-Tour mit irgendwas gefüllt wird und sowas. Und das alles noch auf Englisch. Ich war komplett überfordert. Aber es ist wirklich gut ausgegangen.
Wärst du ein guter Guide jetzt?
Ich glaube ja.
Okay.
Ja, aber um zu guiden, fehlt mir noch die Erfahrung im Busch. Also das Schwierigste im Busch ist wirklich, die Tiere zu finden. Wir haben Safari-Guides gehabt, das glaubst du nicht. Die haben irgendwo, was weiß ich, einen Kilometer entfernt, wenn man mal so weite Sicht hatten. Meistens war ja der Busch sehr dick, aber wenn wir jetzt eine weite Sicht hatten übers Land, war irgendwo Kilometer entfernt ein schwarzer Punkt, der nicht so aussah wie die anderen schwarzen Punkte. Und da hat dann der Guide gesagt, ja, da liegt übrigens ein Löwe im Gras. Und dann sind wir hingefahren und dann lag da tatsächlich ein Löwe im Gras, den wir noch nicht mal aus der anderen Entfernung mit dem Fernglas hätten sehen können. Total verrückt. Da brauchst du halt wirklich Erfahrung. Das ist wie wenn ich in einen Haushalt gehe und sehe dort ganz viele Antiquitäten. Ich kann dir sofort sagen, was wert ist, was nicht, wie alt und so weiter. Das ist Erfahrung. Genauso braucht man die Erfahrung auch, um dann einen Löwen im Gras zu spotten auf einen Kilometer Entfernung.
Ja klar, wir sind ja gar nicht trainiert. Wir haben nicht die Rezeptoren. Nee. Und es ist ja wirklich faszinierend, was die dort leben, ob das auch nun teilweise Eingeborene sind, also indigene Menschen oder eben Ranger, die sich da richtig auskennen.
Ja.
Was die aus der Natur alles lesen.
Unfassbar.
Können. Ich habe vor kurzem dieses Buch Trophäe gelesen von Greta Schrutes, glaube ich. Und da habe ich ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen und fand es unglaublich faszinierend.
Ja.
Also du kannst von morgens bis abends eigentlich alles lesen, oder?
Ja.
Also was sind so die faszinierendsten Dinge, die auch dich heute noch faszinieren?
Na, auf jeden Fall Spuren lesen. Es ist bis heute so, dass ich, wenn ich zum Beispiel bei Nässe rausgehe und es ist ein schlammiger Boden und ich bin jetzt in Leipzig im Park und ich sehe Spuren, denke ich manchmal so ganz kurz, ach nee, Moment, nee, ist nur ein Hund, wir haben ja hier Hunde, es gibt ja gar keine Löwen oder Hyänen oder sowas. Aber diese Faszination Spuren lesen ist grandios. Du musst dir vorstellen, bei uns in Afrika, in dem Camp, die waren ja unumzäunt, ne? Das Wildlife ging rein und raus, so wie es wollte, vor allem auch nachts. Und nachts wurden die ganzen Wege immer planiert sozusagen.
Ah ja, okay.
Damit wir am Morgen schauen konnten, wer da durchgekommen ist und gut Fährten lesen konnten. Das war das Training. Und du glaubst nicht, was da alles so nachts abgeht.
Ja,
da waren Löwen, direkt vor meinem Zelt lagen irgendwelche Löwen. Oder einmal hatte ein Erdferkel an meiner Zeltwand direkt ein kleines Loch gegraben. Habe ich alles nicht mitbekommen. Elefanten waren da, die haben uns nachts wach gemacht und sind durch das Camp spaziert. Oder man sitzt am Lagerfeuer und plötzlich hinter sich hört man es nur kichern, guckt hinter sich und da läuft dann eine riesige Hyäne lang. Auch total spannend. Also,
aber nicht gefährlich? Hyänen sehen fies aus.
Hyänen sind nicht ungefährlich, aber die waren an das Camp gewöhnt.
Okay.
Und die suchen tatsächlich nach Schuhen. Die lieben das, auf Gummisohlen rumzukauen. Also da war eine Hyäne dabei, die ist bekannt dafür, dass sie immer im Zelt im Camp von den Schülern die Schuhe klaut und darauf rumkaut. Die findet man dann irgendwo in der Wildnis wieder. Auch verrückt, ne?
Es ist ja aber auch faszinierend. Es geht ja beim Spurenlesen nicht nur darum, dass man sagt, welches Tier das war.
Ja.
Angeblich kann man ja auch sehen, dieses Tier ist 4 Monate schwanger.
Genau.
Also dieses Tier, eine Löwin, blablabla, die ist 4 Monate schwanger.
Das kommt immer drauf an, wie der Untergrund ist. Ne? Also je sandiger oder feuchter zum Beispiel, dann kannst du viel mehr rauslesen. Du kannst sagen, wie alt der Löwe war, der vorbeigekommen ist, ob er Kinder dabei hatte oder Cubs, wie heißt das auf Deutsch?
Cubs, die kleinen Bärenkinder auf jeden Fall.
Weiß auch immer.
Das, die Cubs sind also kleine Bären.
Was ist denn das?
Ja, Bärenjunge.
Nee, vom Löwe.
Ach, die heißen auch Cubs. Ich kenne es nur von den Chicago Cubs, der amerikanischen Baseballmannschaft.
Ah, okay.
Die haben, das ist der kleine Bär, die heißen auch Cubs, aber
in dem Fall auch
die Löwenjungen.
Ja, genau, die Löwenjungen. Du kannst sehen, in welche Richtung die gelaufen sind. Du kannst auch sehen, wie viele es waren natürlich. Und wenn du dann noch weiter schaust, siehst du vielleicht noch Exkremente, kannst daraus noch irgendwas lesen über den Gesundheitszustand oder was auch immer. Also es ist ein sehr, sehr breit gefächertes Gebiet, das mich total fasziniert hat, was ich aber wirklich nur im Groben beherrsche. Das ist wirklich eine Kunst, die muss man jeden Tag üben.
Okay.
Und dann geht das.
Aber du liebst Exkremente.
Und was für mich am... das stimmt, ja.
Du liebst vor allem Giraffen-Exkremente, die an sich schon ein Kunstwerk sind, oder?
Ja.
Die groß, also so Riesenköttel,
ja.
Die aber besonders geformt sind.
Ach, die sind nicht groß. Das sind so, naja.
Ja gut, für Köttel.
Für Köttel sind sie groß.
Ich kenne Hasenköttel, aber Giraffenköttel sind schon, das ist schon wie so ein Ping-Pong-Ball. Ja,
die sehen ein bisschen aus wie so eine Patronenhülse, wenn man so will, ne? Von rund abgerundet.
Ja, oben so abgerundet, wie so eine Praline hinten, eigentlich schön.
Genau, und nach hinten so eingedrückt.
Und unten so, eingedellt.
Wären bestimmt auch gute Geschosse. In so einer Luftpistole oder sowas.
Wenn sie trocken genug sind.
Ja.
Okay, und wie werden die geformt? Warum sind die so?
Na, weil du musst dir vorstellen, die Giraffe ist ja sehr groß. Mhm. Und wenn da etwas aus dem Darm kommt und auf die Erde fällt.
Große Fallhöhe.
Genau, große Fallhöhe. Du hast also den Moment, wo es aus dem Darm gedrückt wird, da entsteht die Rundung. Und da, wo es auf den Boden aufploppt, da entsteht die Delle. Und dann sehen die oftmals gleich aus. So formt sich das.
Wahnsinn.
Ja, das ist echt spannend.
Man muss natürlich...
Wir haben Stunden damit zugebracht, auf Kacke zu starren. Wirklich.
Ja, ich glaube, deiner Partnerin hat das nicht so viel Spaß gemacht wie mit dir.
Also sie war bei der Ausbildung nicht dabei.
Ah, die war bei der Ausbildung nicht dabei.
Sie war bei dem Bildbandprojekt, das danach folgte, da war sie komplett dabei. Da waren wir ja 2 Monate auf uns gestellt in Afrika. Ja. Waren wir auch mit einer Guidin unterwegs, aber mit eigenem Auto, Dachzelt... Und Selbstversorgung, 2 Monate lang, das war herausfordernd, aber auch richtig schön. Mhm. 2 Monate nur in der Wildnis, genial.
Und es gibt brenzlige Situationen, also die hat man fast immer. Also es heißt vollste Konzentration, auch bei euch im Camp, selbst bei der Ausbildung, habe ich in deinem Buch gelesen, wart ihr plötzlich, und das war überraschend auch für den Guide, ihr wart von Löwen umzingelt.
Ja.
Eine sehr brenzlige Situation. Wie kam es dazu?
Ja, eigentlich kam diese Situation, die wurde von uns provoziert sozusagen. Wir haben uns das Ende nur anders vorgestellt. Es war so, dass wir einen Funkspruch bekommen haben, dass Löwen ganz in der Nähe vom Camp sind. Wir sind dann mit dem Auto rausgefahren und sind dann zu Fuß weiter, weil das war ein sehr unzugängliches Gebiet. Und außerdem brauchst du gewisse Stunden im Busch, die du zu Fuß zugebracht hast. Warum dann nicht einfach mal die glorreiche Idee haben, Löwen zu suchen? Und dann sind wir im Gänsemarsch durchs hohe Gras. Und das war auch das Problem, denn wir sind dann an eine Stelle gekommen, wo hinter uns ein Fluss war. Und die Löwen lagen im hohen Gras. Wir haben sie nur nicht gesehen, weil sie die Köpfe nicht gehoben hatten. Es gab nicht unbedingt Spuren. Du kannst dir vorstellen, im Gras findest du zwar Durchgänge, du weißt aber nicht genau, wo sie jetzt sein könnten, in welche Richtung sie genau gegangen sind.
Aber ein guter Guide sieht es natürlich.
Schon, in der Regel ja. Unser Lehrer war dann auch sehr, sehr verdutzt, als plötzlich die Köpfe hochgingen. Und da starrte uns ein männlicher Löwe an. Und 2 weibliche haben noch geschaut. Und 2 haben wir noch gesehen, die woanders, also die sind in die Gebüsche verschwunden und haben irgendwo Stellung bezogen. Denn das Problem war, Löwen und alle anderen Tiere haben ihre Zonen. Und wir waren nicht mehr in der Comfortzone. Also wir waren nicht mehr da, wo sie sich komfortabel fühlen und nicht beobachtet oder was auch immer, wo sie einfach ihrem Tagwerk nachgehen, sondern wir waren da, wo wir zu nah sind. Wir konnten aber nicht zurück. Normalerweise geht man dann in so einer Situation ein paar Schritte zurück, dann geht es wieder. Aber da war der Fluss. Und das war brenzlig. Und dann, der Löwe hat sehr, sehr laut geknurrt in unsere Richtung. Also dieses, na nicht brüllen, sondern dieses Gurgeln. Das ist so ein ganz tiefes Gurgeln. Das geht durch Mark und Bein, wenn man dann so nah an so einem Tier ist. Und wir haben dann erstmal wirklich still gestanden. Unser Guide hat schon das Gewehr von der Schulter genommen, weil man weiß ja nicht, also ein falscher Move von uns oder von den Löwen oder was auch immer und das Ganze eskaliert. Es war wirklich eine brenzlige Situation.
Hast du Angst gehabt?
Na klar, auf jeden Fall. Aber auch Faszination.
Beides ja, so. Okay.
Das war schon eine Situation, die man gerne möchte. Und wenn man dann drin ist, dann will man schnell wieder raus. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das ist verrückt. Und wir hatten dann einfach nur die Möglichkeit, ganz langsam im Gänsemarsch und mit Blickrichtung Richtung Löwen am Fluss entlang zu gehen und so lang dem Fluss entlang zu gehen, bis wir ein bisschen Abstand zu den Löwen geschaffen haben.
Mhm.
Und siehe da, wir waren dann vielleicht, ich denke mal, 200 Meter weiter. Und dann hat sich die Lage schon wieder entspannt. Der Löwe hat gegähnt, hat sich wieder ins Gras gelegt und alles war okay. Aber ich habe gemerkt, dass das keine Situation ist, die allzu oft vorkommt und die man auch nicht unbedingt haben sollte in so einer Ausbildung zum Beispiel. Denn unser Guide hat sich dann danach erstmal eine Zigarette angezündet und musste ganz tief Luft holen, weil für ihn ist natürlich auch, steht ganz viel auf dem Spiel. Du weißt jetzt nicht, wie das jetzt hier endet, ne?
Ja klar, man möchte natürlich keinen Löwen erschießen.
Nein.
Ne? Also
nein. Beides ist schlimm. Entweder du erschießt einen Löwen oder einer deiner Schüler.
Oder mehrere.
Dem passiert was. Oder mehreren. Das weiß man ja nicht. Also es ist schon schwierig.
Oder gibt der Löwe sich
davor und danach nie wieder jemanden sein Gewehr abschultern sehen. Bisher.
Okay. Gibt der Löwe sich mit einem zufrieden?
Naja, es ist ja der Löwe, der wird wahrscheinlich eh nichts machen. Meistens machen das ja die Frauen bei den Löwen.
Ehrlich?
Die jagen, natürlich. Ja, der Löwe, der dirigiert nur sozusagen und läuft sein Weibchen hinterher. Wenn die jagen, dann kommt er und darf aber als erstes fressen, haut sich die Hucke voll und die Weibchen müssen mal gucken, was noch übrig bleibt. Genau, haben wir auch erlebt. Haben wir auch eine tolle Situation gehabt. Jagende Löwen bei Nacht. Sehr, sehr spannend.
Krass.
Und dieses Geräusch, wenn ein Löwe frisst, das sieht man auch im Buch, da gibt es ein Video, der knackt die Knochen einfach so durch, als wär's gar nichts.
Ja.
Verrückt.
Ja, also alles richtig gemacht in der Situation, alles gut ausgegangen.
Ja.
Wie verhält man sich, wenn ein Elefant auf einen zuläuft, weil man auch plötzlich in einer Situation ist, du bist zu dicht dran, der Elefant wird durch ein Geräusch aufgeschreckt und plötzlich, denn die sind schnell. Also weglaufen geht nicht.
Das ist die erste Regel im Busch, die man lernen muss. Mhm. Never run.
Okay, das ist gar nicht so leicht,
niemals
das umzusetzen, oder?
Du bist nicht schneller als jedes Tier dort. Die holen dich alle ein, die sind alle viel stärker. Du kannst nicht gewinnen als Mensch, wenn du rennst.
Mhm.
Und dann gibt es auch noch Tiere, wo du ja nicht mehr auf Bäumen entkommen kannst, wie Löwen oder Leoparden oder sowas. Die kommen dir einfach hinterher. Bei einem Elefanten, das hatte ich ja im Camp. Da war ich gerade auf dem Weg zum Zelt. Und wir haben immer Elefanten im Camp gehabt oder rundrum. Die haben dann einfach gegrast und haben irgendwelche Bäume angefressen und Büsche abgefressen und so. Das ist eigentlich überhaupt nicht problematisch, weil die Tiere kennen das Camp und wissen, wie nah sie ran wollen und haben so ihre Zone gefunden, wo sie sich am wohlsten fühlen. Nur in dem Moment war ich gerade unterwegs zum Zelt und vor mir stand ein Elefant, der ganz friedlich gefressen hat. Aber wir haben so einen Notstromgenerator. Oder in dem Moment war es die Wasserpumpe für den, du musst ja mal Wasser in so einen Wasserturm pumpen. Die ist sehr, sehr laut und die ist genau in dem Moment angesprungen, als ich vor dem Elefanten war und für ihn, er ist dann aufgeschreckt und für ihn war ich dann das Erste, was er gesehen hat und hat natürlich gedacht, okay, ich will jetzt hier ihn bedrohen, ich mache laute Geräusche, was soll das? Und er kam sehr schnell einige Schritte auf mich zu, Das ist alles wie eine Zeitlupe in meinem Kopf, gleichzeitig schnell und Zeitlupe. Es war so eine krasse Situation. Er kam also auf mich zu und ich habe mich nur noch erinnert, okay, nicht rennen, groß machen. Ich habe mich dann groß gemacht, habe die Arme gehoben und habe ihn angeschrien.
Okay.
Also einfach nur laut geschrien.
Auf Englisch?
Nee, einfach nur
okay.
Geräusche gemacht, laut geschrien. Und das hat ihn dann tatsächlich davon abgebracht, mich zu attackieren. Weil er war dann so verwirrt und ist dann einfach umgedreht und in den Busch hinein. Bei Elefanten ist das aber auch die Regel. Elefanten machen normalerweise immer mal einen Scheinangriff, nennt man das. Also die wollen dir eigentlich nicht wehtun. Die tun so, als würden dich attackieren, stoppen aber. Und wenn du dann dich richtig verhältst, passiert auch nichts. Aber es gibt auch immer wieder Geschichten von Guides, die von Elefanten attackiert wurden. Auch bei uns, da gibt es ein interessantes YouTube-Video, wer das mal sehen will. Da ist hat ein Elefant eines der Fahrzeuge attackiert mit Schülern drin, die dort die Ausbildung gemacht haben. Das war 2 Wochen, bevor ich in dem Camp war, und hat das ganze Auto in die Luft geschleudert. Okay. Alle sind noch rausgesprungen, niemandem ist was passiert, aber die haben eine Kraft, das ist unfassbar.
Er hat dann aber abgelassen.
Er hat dann abgelassen, okay. Ja. Aber das Auto war komplett zerstört.
Ja, krass. Ja. Das heißt, aber auch dir ist das Herz in die Hose gefallen in der Sekunde.
Ja.
Aber du hast das Wissen, das du offensichtlich dir auch angeeignet hattest. Du warst in der Lage, es in dieser krassen Situation anzuwenden, wirklich.
Ja, und ich habe danach geschwitzt und geschrien und ich hab gedacht, okay, weiche Knie und am liebsten gleich, also du willst ja eigentlich rennen, aber dein Hirn muss sagen, nein, lass es lieber. Wenn du, das war Gott sei Dank nicht am Anfang der Ausbildung. Ich glaube, dann wäre es anders ausgegangen. Aber wenn man dann schon so einiges gelernt hat und einige Situationen hatte und auch die Tiere kennt und so weiter, dann geht das in Fleisch und Blut über. Weil es nützt dir nichts. Ein Elefant rennt, glaube ich, über 50 km/h. Ja. Kann der rennen, irre, wenn er will.
Irre.
Und wir, keine Ahnung, 12, 13, das bringt nichts.
Fabian, zum Schluss, kurze Autorvervollständigung. Du bist ja jetzt Autor, also zweifacher Autor schon. Machen wir Autorvervollständigung. Ja. Vervollständige folgende Sätze. Wenn ich Politiker wäre.
Oh, darf ich drüber nachdenken?
In der Politik hast du keine Zeit zum Nachdenken. Da geht es vor allem darum, irgendwas rauszuhauen.
Ich würde so, also in der heutigen Zeit würde ich so ungern Politiker sein. Du kannst irgendwie nur verlieren. Das ist so schwierig. Wenn ich Politiker wäre, wäre ich lieber keiner.
Also, super Antwort. Meine erste Begegnung mit Horst Lichter war?
Meine erste Begegnung mit Horst Lichter war sehr spannend.
Und zwar?
Na, das war der erste Tag von Baris für Rares. Alles war neu. Ich kannte Horst von Kochsendungen, wobei ich ihn nur flüchtig kannte. Ich gucke ja eigentlich nie Kochsendungen. Aber er war mir bekannt. Und das war halt sehr, sehr schön, weil er wirklich sehr menschlich, also man denkt ja manchmal vielleicht ein bisschen abgehoben oder was auch immer. Horst ist so.
Abgehoben?
Was auch? Oh, nee, es gibt ja Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wo man dann so denkt,
ja,
okay.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, er suggeriert.
Genau.
Definitiv.
Also Horst hat uns 5 Händler alle sehr gut aufgenommen und hat uns auch gleich erklärt, was wir hier machen, wie das werden könnte, wenn es ein großer Erfolg wird, worauf wir achten müssen und so weiter. Wir haben uns sehr, sehr gut da aufgehoben gefühlt. Und es ist ein sympathischer Mensch.
Und du warst ja bei der allerersten Sendung schon dabei. Mit dir hat es ja auch alles angefangen.
Ja,
auch.
So ist es, ja.
Und okay, was war sein bester Tipp da? Also wichtigster Tipp, den er euch für die erste Sendung mitgegeben hat?
Für die Sendung gab es nicht viele Tipps. Aber es gab von ihm vor allem Tipps, was es bedeutet, ins Fernsehen zu gehen. Mhm. Weil das ist tatsächlich ein Schritt, über den ich mir früher keine Gedanken gemacht habe. Ich habe gedacht, wir haben alle gedacht, okay, wir machen hier 10 Pilotfolgen und danach wird das Ding wieder gegessen. Das ist dann eingestampft und das gibt's nicht mehr, das Format. Es hat sich ganz anders entwickelt. Wir drehen jetzt seit 11 Jahren, sind im 12. Jahr und es läuft nach wie vor richtig gut. Was das aber bedeutet, wenn man so eine große Bekanntheit erreicht, darüber war ich mir nicht im Klaren.
Man wird erkannt, man wird angesprochen.
Genau.
Man verliert ein bisschen Privatsphäre.
Auf jeden Fall. Wenn ich das heute so entscheiden könnte, würde ich mir mehr Zeit nehmen, ob ich das wirklich möchte. Weil es hat nicht nur Vorteile.
Okay.
Es bringt auch Tücken und solche Sachen mit sich. Aber ich glaube, ich würde mich immer wieder dafür entscheiden.
Klar, plötzlich hast du falsche Freunde um dich herum. Ne?
Das
du
weißt auch, nicht, ja.
Was wollen die wirklich von mir?
Aber da war Horst schon gut. Der hat uns dann wirklich mehr oder weniger gebrieft. Aha. Und hat so ein paar Sachen aufgezählt, was passieren kann, wenn man sein Gesicht ins Fernsehen bringt.
Mir ist wahnsinnig unangenehm, wenn... Ah, dir ist nicht viel unangenehm. Ist
nee, gut. Tatsächlich nicht. Ich habe nicht viel, was mir unangenehm ist.
Das ist gut.
Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Und die kann man verzeihen. Aber so richtig unangenehm, weiß ich nicht. Wüsste ich jetzt nicht.
Ist doch ganz gut. So, und dann noch eine Runde. Das letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Soll ich nachgucken?
Ja, klar, guck nach.
Warte. Das letzte Foto, oder? Mein Smartphone ist hier komisch. Eine Ringpunze. Tatsächlich.
Eine Punze.
Ich habe eine Punze in einem Ring fotografiert.
So ein kleiner Stempel, eine Art genau. Stempel, die Eingravur in ein Kunststück.
Ne? Genau, da ist das Firmenlogo drauf, also der Juwelier, der es gemacht hat, und der Feingehalt 750.
Okay, und ist ein guter Ring, ist er wertvoll?
Ja, ist gut. Ja, ich wollte nachschauen, welcher Juwelier das ist, aber das findet man halt leider in den seltensten Fällen raus.
Sehr gut. Und der letzte Song, den du gehört hast auf deinem Smartphone?
Ich höre selten Musik, ich höre eher Podcasts und solche Sachen. Ich habe eine Playlist, aber da mache ich alles Mögliche rein, was mir Spotify so vorschlägt, was ich gut finde. Ich kann mich aber meistens gar nicht mehr an die Bands erinnern oder an die Namen. Musik höre ich selten. Ich bin eher so der Mann, der immer irgendwie Infos braucht. Ich brauche Input. Ja. Auch ich bin noch kein Romanleser zum Beispiel, sondern ich brauche immer Fachliteratur. Ich liebe das, etwas Neues zu erfahren, was fachlich mich anspricht. Und ja.
Fabian, dir ganz, ganz herzlichen Dank für die schöne Begegnung.
Ja, hat mich auch sehr gefreut.
Wir sehen dich im Fernsehen wieder.
Sehr schön.
Bei Bares Ferraris.
Ich winke. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Talk mit Thies.
Das war wieder schön. Mit Fabian Kahl diesmal. Und hier zum Abschluss kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, ich bin Thies Maaßen und ich habe einen Podcast gemacht über das Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944.
Mordanschlag gegen den Führer.
Damals hat Stauffenberg versucht, Hitler zu töten mit einer Bombe, die in einer Aktentasche versteckt war. Und jetzt kommt's. Meine Oma hat immer behauptet, dass sie die Aktentasche für das Attentat besorgt hat. Am Anfang habe ich ihr gar nichts geglaubt, aber dann habe ich angefangen zu recherchieren. Was ich herausgefunden habe, hört ihr im Podcast Omas Tasche und das Hitler-Attentat. Ihr findet ihn im Feed von Alles Geschichte, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.